Fast and Fondue, der Formel 1 Boxcast mit dem Besserwisser Dani und dem Boxaluder Soraya.
Zusammen Folge Nummer 8 von unserem Fast and Fondue Boxcast. Hier am Mikrofon der Besserwisser Dani gegenüber von mir.
Boxaluder Soraya.
Und auch gegenüber von mir auf der anderen Seite ist heute, haben wir einen Spezialgast. Erstmals einen Spezialgast bei uns hier im Studio. Und zwar ist das ein Rennfahrer. Und zwar nicht irgendein Rennfahrer, sondern ein ganz spezieller Rennfahrer aus der Schweiz. Genauer gesagt aus der Innerschweiz. Wer bist du?
Hi zusammen, das ist der Fabio Scherer. Eben, wie schon gesagt, ich fahre Autorennen. Ich bin also in der DTM gefahren.
DTM fahren, und zwar einen ganz erfolgreichen. Dazu werden wir später noch mehr hören. Wir haben hier die grosse Ehre, Fabio Scherer bei uns können zu empfangen heute. Boxer oder Soraya, wie fühlst du dich jetzt so in dem Moment, dass wir doch einen Fahrer da bei uns haben?
Ich fühle mich sehr cool, oder besser gesagt, bin froh, dass es geklappt hat. Danke, dass du zu unserem Podcast gekommen bist. Ich habe ja schon von Anfang an daran, dass wir irgendwann ein Gast werden. Ja, wir haben ja schon mehrere Namen genannt, aber als ich dann vor, wenn es war, letzte Woche am Rennen war, habe ich gedacht, ja gut, ich frage dich jetzt mal ganz frech, ob du Lust hast, vorbeizukommen. Ja,
und du hast gerade zugesagt, bist du gerade mit dem Ausgang vorgefahren, haben wir vorne gesehen. Heute zum Glück nicht so weit weg müssen kommen. Und zwar hier von Esch-Luzern gerade an der Grenze zum Aargau, so nahe bei uns, um aufzeichnen. Wir zeichnen in Aarau auf. Genau, also sind wir eigentlich alle in the house. Und wir fahren natürlich aber weiter mit unseren üblichen Rubriken von unserem Boxcast. Hündtümer. Dafür haben wir das wunderbare Glück, der Fabio Scherer in all unsere Rubriken mit einzubauen. Und dann dürfen wir von dir natürlich ganz viele Hintergrundinfos hören. Über dich, über die Formel 1, über die DTM, über die Motorsport, Sportwelt überhaupt. Über alles, was wir heute noch mögen herausfinden für all unsere Hörenden. Und wir fangen gerade an mit der kuriosen Neuentdeckung, würde ich sagen, ganz nach Plan, wie es sich gehört.
Die kuriose Neuentdeckung.
Ja, ich starte mit der kuriosen Neuentdeckung, nämlich bin ich am DTM-Rennen in Hockenheim und als Journalistin, und ich kann mir sagen, für mich war das mega eine Überraschung gewesen. Also ich habe ja schon dir, Fabio, schon länger gesagt, dass ich mal gerne würde kommen. Wir haben uns ja dann, in Reitnau am Autorennen.
Genau, ja.
Genau, getroffen, und da hast du ja gesagt, es wäre cool, wenn du mal würdest kommen. Ich bin ja bislang eigentlich nur Formel 1 Rennen gegangen. Ich bin eigentlich den umgekehrten Weg gegangen. Zuerst Formel 1, dann DTM, und jetzt am Wochenende bin ich im ersten Kartrennen gewesen. Und ich kann mir sagen, es ist mega cool. Also du kannst einfach so in die Box gehen, du kannst schnell eben mit den Fahrern reden. Ich konnte dir schnell schreiben, hey, wie sieht es aus, hast du heute Abend Zeit für ein Interview? Ich konnte anderen Schweizer, oder besser gesagt Aargauer Fahrer, Ricky Feller, schreiben, hey, wie sieht es aus, hast du heute schnell Zeit zum Reden? Also du hast wirklich so können rumspazieren, hast easy an Geschichten gehen, und in der Formel 1 ist das halt einfach irgendwie nicht möglich. Also dann habe ich heute gelesen, zahlst du irgendwie 28'000 Stutz, dass du überhaupt in die Garage kommst, damit du kannst ein Rennen schauen kannst und irgendwie dort lauschen, wie sie Boxenstopp machen, und dort kannst du einfach chillig in der Box in der DTM stehen und zuschauen. Du kannst sogar bei den einen Teams noch so Sitzchen, da kannst du einfach irgendwie mit dem Team zusammen das Rennen schauen auf dem Bildschirm, und viel lockerer.
Genau, viel nahbar und menschlicher wahrscheinlich auch, und viel näher am Motorsport, am echten Motorsport, wie es sich, ja, wie man es halt auch gerne hat und irgendwo durch auch vermisst, dadurch, dass Formel 1 halt so gross geworden ist und so viel weltweit muss Leute wie ansprechen. Aber wenn vor allem dich hören, Fabio, wie empfindest du das? Du hast die beide Welten natürlich schon gesehen, du fährst jetzt DTM, hast aber auch deine Erfahrung gehabt, der Formel 3 zum Beispiel unter anderem. Ist das wirklich unser Eindruck? Stimmt das? Ist DTM noch der echte Motorsport?
Definitiv. Es ist sicher viel näher beim Volk. Es geht auch effektiv um den Sport und die Autos. Und eben, die Abstände zwischen den Fahrern sind viel geringer als in der Formel 1. Also das heisst, an einem guten Tag kannst du auch mit einem nicht so guten Auto vorne mitfahren. Und das geht in der Formel 1 nicht. Und noch zurückkommen zu der Nahbarkeit. Ich sage immer allen, in der DTM kommst du eigentlich plus minus überall hin. Ich denke, sie müssen schon etwas machen, weil Zockheim war schon nicht mehr so lustig als Fahrer. Weil du hast gar keinen Schritt mehr aus der Box können machen, bis jemand irgendetwas von einem hat wollen, was ja mega schön ist. Aber wir sind ja dort zum Arbeiten, darum ist immer so der Grad nicht ganz einfach, was ideal ist. Aber eben, es ist, ja, ich sage immer, man hat hier die Möglichkeit, man kann überall lernen, man kann mal die Box hineinschauen. Es gibt eine Autogrammstunde, wo man zu jedem Fahrer gehen kann. Das sind schon coole Sachen.
Und das Fahren an sich irgendwo durch auch, habe ich das Gefühl, nicht? Also, das werden wir vielleicht noch später noch genauer besprechen. Aber ich habe das Gefühl, in der DTM darfst du noch fahren, darfst du noch gegeneinander fighten auf der Strecke. Es sind nicht die ganzen die Stewards, die sagen, nein, darfst du nicht, die dir auf die Finger hauen, sozusagen. Also darfst du noch wirklich, ja, Motorsport erleben. Ist das wirklich so?
Definitiv. Ein Grund ist sicher die Autos. Ja, wenn auch etwas fehlt, du verlierst nicht gerade eine halbe Sekunde wie der Formel 1. Klar, bist du auch ein bisschen langsamer. Aber das ist sicher ein grosser Einfluss, plus man hat kein DRS und so, also das heisst, man muss in der Kurve überholen und durch das gibt es automatisch mehr Berührungen, sage ich mal.
Ja, dem Fall stimmt das Eindruck, das ist unsere kuriose Neuentdeckung, dass die DTM wirklich noch das echte Motorsport beinhaltet. Wir haben aber noch vom Champagner noch etwas gehabt, gell?
Du bist ja das letzte Mal, wie heisst die Serie, Nürburgring Langstreckenserie, ist das richtig?
Genau.
Dort hast du ja es aufs Podium geschafft mit Max Verstappen. Wie war das gewesen, mit dem Champagner?
Genau, ich habe komisch geschaut, wo die. Für mich war das auch neu gewesen. Ich bin ja noch nie in LS gefahren vorher. Und dort sind die Champagnerflaschen nicht offen. Das heisst, die das gewusst haben, haben schnell wo zugelaufen, sind die Flaschen auf da. Und der Max hat noch so komisch geschaut und gesagt, was macht ihr? Bis er gecheckt hat, dass der. dass der Zapfen noch drin ist. Und durch das war er so langsam gewesen. Ich war auch nicht schnell gewesen, aber immer noch schneller als der Max.
Also mit dem Max wirklich verarscht. Der Neuling da, der kommt und gerade das Rennen gewöhnt. Geht gar nicht.
Aber wie war das so für dich gewesen, jetzt irgendwie mit einem vierfachen Formel 1 Weltmeister auf dem Podium zu stehen?
Also während dem Rennen ist es vorgekommen, eben, ist ein normaler Rennfahrer. Wir wollen gewinnen, wir wollen schneller sein als diese. Klar, das ist mega cool. Er ist aber sehr bodenständig und mega einfach. Also eben, er ist zu mir geredet beim Podium, wie wenn er einer von uns wäre. Was ich schon muss sagen, das würde glaube ich kein anderer machen, der Formel 1 fährt. Also ist schon sehr cool. Und wenn er auch nicht so wäre, wäre er das Rennen nicht gefahren. Also das ist schon beeindruckend. Und ich glaube, für den ganzen Sport ist das nur von Vorteil. Mhm. Weil die typischen Formel 1 Fans sehen, es gibt noch andere Sachen, die verrückter sind unter Umständen und das hilft ja allen.
Genau, ich glaube, die anderen Formel 1-Fahrer gehen vielleicht gerade in die 500 fahren oder das halt mehr Glamour hat auf den ersten Blick, wobei Nürburgring Nordschleife hat auch sein Glamour natürlich. Aber ja, wird wahrscheinlich der Lewis Hamilton nicht drauf kommen, behaupte ich jetzt mal frech, aber ich weiß es nicht.
Ich glaube auch nicht. Und eben, es ist die bekannteste Rennstrecke auf der Welt. Und ja, das Coole ist, dort kannst du unter der Woche mit dem Strassauto drauf gehen. Und am Wochenende fährt eben Verstappen dort das Rennen. Also das ist schon cool. Das ist der direkte Vergleich. Das gibt es ja sonst eigentlich nie im Motorsport. Und ja, aber ich glaube eben, wenn es nicht der Max wäre, würde das auch nicht mehr passieren in der heutigen Zeit. Früher hat es ja so Zeug öfter mal gegeben. Aber ich sage immer, er ist wahrscheinlich der letzte wirkliche Rennfahrer in der Formel 1, der das wirklich absolut ja, es Passion ist und für ihn gibt es nichts anderes als Motorsport.
Macht Sinn. Alonso noch ein bisschen vielleicht, aber der verabschiedet sich vielleicht auch bald, wie es halt altersbedingt so ist.
Aber du hast Seniorenrennen oder
du, so. Du hast Max einen Rekord gebrochen, stimmt das oder ist es nur ein böses Gerücht oder nicht falsch verstanden?
Nein, das ist so. Ich bin letztes Wochenende in einem SNLS gefahren, also sehr spontan. Und da bin ich wirklich die schnellste gefahrene Zeit gefahren. Und das ist eigentlich sehr überraschend, weil die Strecke ist ja 24 Kilometer lang und ich war bei der 20. Runde gewesen. Also das heisst, da habe ich schon viele sind nicht mehr aus dem Stuhl rausgekommen, inklusive der Kommentator. Also ich bin auch nicht rausgekommen. Und das war schon sehr cool gewesen. Und das hätte natürlich schon zu reden gegeben. Klar, ich kann es nicht direkt 1-zu-1 vergleichen, aber das war ja Max sein Ziel gewesen eigentlich noch. Und jetzt habe ich das geschafft.
Geil. Also,
wie war denn das gewesen? Hast du während dem Fahren gemerkt, dass du wirklich jetzt langsam eine Bestzeit fährst? Oder hast du einen Funke im Ohr gehabt von deinem Ingenieur, der gesagt hat, hey, das ist die beste Runde? Oder wie hast du das erfahren, dass das die beste Runde war nachher? Oder also, schnellste?
Ich habe schon gemerkt, dass es schnell ist, aber ich habe nicht gedacht, dass es die schnellste gefahrene Zeit wird. Und ich habe irgendwann gehofft, dass ich keinen Verkehr mehr habe, weil da fahre ich ja Multiclass, auch im Quali. und hat gedacht, bitte, bitte keine wirklich langsamen, weil sonst ist die Runde zur Sau. Aber ja, ich hatte Glück gehabt, ich konnte mal gute Null überholen. Und ich habe schon gemerkt, mal, dass die Kurve passt, das hat passt. Also die vorherige Runde war eigentlich schon gut gewesen. Und dann habe ich gedacht, tun wir ein Memo-Bremschen weglassen in der schnellen Kurve und legen halt den Bremsfuß auf den Gasfuß, legen, dass das Hirn gar nicht auf die Idee kann kommen kann, bremsen. Und das hat gut funktioniert.
Oh, das sind also das Tipps, die man muss machen. 24 Kilometer, hat man überhaupt noch Boxenfunk so weit? Gell? Man ist richtig auf sich allein gestellt, auch, was auch ein Vorteil kann sein natürlich, oder?
Genau, also eben, es sind ja immer über 100 Autos auf dieser Strecke. Klar, das verteilt sich schon gut. Mhm. Aber eben, es kann sein, dass in dieser Kurve regnet, in der nächsten trocken ist und jede Runde ist anders. Und das ist schon verrückt. Also, es ist... Viele sagen, für den Fahrer ist die anspruchsvollste Strecke. Und das glaube ich auch, weil es hat keinen Raum für Fehler. Es geht extrem auf und ab. Und eben, wenn man das mal vor Ort sieht, denkt man, da wird heute noch Rennen gefahren. Weil ich glaube, die meisten Bergstrassen sind besser ausgebaut als das Nordschleife. Und dort fahren wir mit bis zu 92 um. Also schon noch verrückt.
So einen Niki Lauda-Unfall im Kopf hast du nicht, wenn du das machst. Oder denkst gar nicht an so Gefahren, wenn du dich begibst. Gerade in die Nordschleife, die ja bekannt wurde, ist unter anderem auch durch den fast tödlichen Unfall, den der Niki Lauda ja erlebt hat. Oder?
Ich kann schon ein bisschen den Übernamen verrückter Schweizer. Also würde das eigentlich auch ein bisschen bestätigen. Nein, ich glaube, du darfst nicht haben. Respekt, ja. Mhm. Aber Angst darfst du nicht haben, sonst bist du am falschen Ort.
Man muss nicht verrückt sein, um Rennen zu fahren, aber es hilft. Wahrscheinlich. Ja, beste Hintergrundinformationen zu der mythischen Nordschleife in Nürburgring, wo du jetzt, kann man sagen, wir haben den schnellsten Nordschleifenfahrer gerade hier bei uns.
Mhm, also, exklusiv.
Exklusiv, wunderbar. Das würde ich meinen, gehen wir jetzt zum richtigen Interview. Also das Interview ist echt das ganze Podcast, Boxcast, aber Thema von der Woche bei uns bist du. Und darum, ja, tun wir nicht mehr um den heißen Brei reden, sondern gehen direkt zu dem, wo es eben heute um das es geht.
Thema von der Woche.
Fabio Scherer, schnellste Mann aus der Nordschleife, ein Schweizer. erzähl mal, du hast vorhin gesagt, wer du bist, aber den Werdegang wollen wir wissen. Wie bist du überhaupt zum Rennfahren gekommen? Wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Vielleicht kannst du ja, frei von dir erzählen.
Also ich habe sehr traditionell angefangen mit Kart zu wollen. Mhm. Mein Vater ist selber schon 15 Jahre gefahren und auch 8-mal Schweizermeister gewesen. Also es war ein bisschen naheliegend gewesen. Ich bin aber mit 8 Jahren angefangen. Nach etwa 2 Jahren Stürmen habe ich dann mal dürfen. Und ja, ich bin aber an ein Skirennen gefahren, also ich musste mich entscheiden irgendwann. Ja.
Wieso hast du mich stürmen? Hat mein Vater nicht wählen, dass du Rennen fährst?
Nein, er hat gewusst, was auf ihn zukommt, Aufwand technisch und alles.
Und Geld und alles. Also,
okay. Er hat gesagt, gefährlich. Lieber nicht. irgendwann habe ich mich da durchgesetzt. Ja, und nachher bin ich Schweizermeister geworden, 2-mal im Kart. Mhm. Dann international eigentlich auch relativ gut dabei gewesen. Dann bin ich Formel 4 gefahren, 2 Jahre, dort diverse Rennen gewonnen. Und dann bin ich in die Formel 3 gekommen. Im ersten Jahr auch Pole Position gehabt, ein paar Podien, also eigentlich recht gut dabei. Und dann bin ich selber Junior geworden. Und ja, das ist ein bisschen hinausgegangen, weil sie haben eigentlich mir gesagt, was passiert. Und das ist nicht so eingehalten worden. Also ich bin einfach nicht in so ein gutes Team gekommen. Und dann ist das sehr schwierig gewesen. Und dann habe ich ein Angebot bekommen für DTM von Audi.
Ja.
Und da habe ich nicht lange überlegt, weil ja, das ist dort mal und heute wieder in Europa neben der Formel 1 der grösste Motorsport. Und ja, das habe ich dann angenommen und dann bin ich DTM gefahren. Und dann ist ja das ganze Corona losgegangen. Und das war ein bisschen der Gnadenstoss für vieles, inklusive die Werks-DTM nenne ich das mal, wo die deutschen Autowerke sehr, sehr professionell betrieben haben, wie eigentlich kleine Formel 1. Und dann habe ich mir auch müssen überlegen, was mache ich jetzt. Und dann bin ich in die Langstrecke gekommen. Eben mit den Prototypen Le Mans und Langstrecken-WM und so weiter und so fort. Das habe ich dann sehr gut angekommen dort. Mhm. Diverse sind gerade eingefahren und im 23. Le Mans gewonnen.
Genau, das ist auch noch. Du hast einen Lehmann gewonnen, den haben wir auch noch übrigens da.
Genau.
Kann ich noch kurz zurückgehen zu Sauber und der Formel 3 verpatzte Geschichte? Das ist nur ein Gerücht und vielleicht ist es schwierig, das zu sagen, aber man hat wie das Gefühl, noch zu Peter Sauber Seite sogar, dass die wie nicht gerne die Schweizer fahren wollen, promoten aus irgendeinem Grund aus. Also man hat ja nie wollen, auch kein Fabio Leimer hat auch nicht können gross wachsen. Man hat dem vielleicht eine Chance gehabt, zum einen fahren, that's it. Oder so. Stimmt das Gerücht ein bisschen, dass Zauber-Team, halt nur das Schweizer Team, das sie aber kein Schweizer Fahrer unbedingt promoten. Ich glaube, in anderen Ländern wäre das vielleicht anders. Wenn, oder wenn du ein indisches Team hast, dann schauen sie, dass ein indischer Fahrer kommt, dann hat es mal auch mal kurz und so weiter, oder?
Also, das hat sicher etwas Wurst dran. Da lenkt ja auch schon auf Frankreich zu gehen.
Ja, stimmt.
Alpine hat immer, oder Renault dazumal, hat immer, immer ihre Leute gefördert. Mhm. Der Grosjean ist auch noch für Frankreich gefahren, weil er gewusst hat, so hat er eine Chance in die Formel 1 zu kommen. Das sind Paradebeispiele. Aber das ist ja nicht nur bei Sauber so, das ist auch ein bisschen bei den Partnern so. Mega viele grosse Sponsoren sind ja Schweizer Firmen eigentlich. Aber die würden nie einen Schweizer unterstützen. Und das ist mega schade, aber...
Macht das Sinn? Also,
nein, null.
Ich also, sehe nicht, ich sehe wie den Grund nicht. Also, was würde es verlieren, einen Schweizer Fahrer zu unterstützen? Außer sie glauben einfach nicht an die Qualität. Sebastian Buemi war ein guter Fahrer und...
Gut, also ich sehe jetzt
Max Fuhrer Legazzoni auch noch gerissen haben von der Vergangenheit. Ich meine, es gibt durchaus gute Schweizer Fahrer.
Das ist definitiv so. Ich bin auch sicher, wenn wir, ich sage es jetzt auch so ein bisschen patriotischer wären, hätte ich mir immer eine Formel 1 fahren. Weil es gibt mega viele Schweizer, wo das nötige ein Geld haben, die Track Days gehen mit ihren Autos und so. Im Ausland geben die gerne Geld an die jungen Fahrer.
Ja.
In der Schweiz ist das extrem schwierig. Und wenn das so wäre, dann bin ich mir sicher, dann wäre das ganz anders. Weil wir haben ja auch jetzt relativ viele gute Schweizer Rennfahrer im internationalen Motorsport, wo man einfach auch zu wenig hört. Vielleicht fährt schon ein bisschen an in der Medienpräsenz. Es ist einfach alles ein bisschen schwieriger beim Autorennen fahren, als wenn man zum Beispiel Skirennen fährt. Der Support vom Land ist definitiv höher. Und ja, ob das sportlicher ist, als Rennfahrer eigentlich unmöglich reinzukommen. Und all so Sachen, das sind immer, es wird einem immer irgendetwas in den Weg gestellt, wo man muss drüber steigen muss, um weiterzugehen. Und das ist eigentlich ein grosses Ziel von mir, das können zu ändern. Dass der Motorsport in der Schweiz auch die Akzeptanz bekommt und er verdient hat. Weil wir haben mega viele Fans. Hast du vielleicht auch Zockerheim gesehen?
Genau, jeder zweite redet Schweizerdeutsch gefühlt, oder?
Und das muss man irgendwie ein bisschen probieren, bewusst machen, wie viele Leute das eigentlich Freude daran haben. Ich glaube, ich habe schon einiges können bewegen, aber es ist immer noch ein weiter Weg zum Gehen.
Was hast du das Gefühl, braucht es denn noch, als in der Schweiz der Motorsport noch akzeptierter wird?
Ich glaube, die Leute müssen nur anfangen, darüber zu reden, öffentlich. Mega viel, ich sage immer ganz ein einfaches Beispiel. Wenn die Leute nicht würden die Formel 1 schauen, nicht würden die MotoGP schauen, würde es nicht mehr im Free-TV kommen. Wir sind ja bald das einzige Land, wo alle grossen Autorennserien gratis schauen kannst. Und darum bin ich mir sicher, die Leute schauen, sonst wäre das nicht so ganz einfach. Und wir müssten ein bisschen mehr darüber reden. Es war immer ein bisschen ein Tabuthema gewesen, die ganze Zeit, aber mittlerweile wird es besser. Drive to Survive hat schon ein bisschen geholfen. Und auch die E-Fuels und das Zeug, das hilft definitiv, weil man sieht, ich sage immer, wir müssen den Leuten auch bewusst machen, dass Motorsport eigentlich etwas sehr Nachhaltiges ist, dass unsere Autos noch so effizient sind wegen Motorsport und auch so sicher sind. Die Technologien, die im Motorsport entwickelt werden, die landen irgendwann immer im Strassenauto. Und wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen mehr die Schienen ausspielen.
Unter anderem, ja. Klar, wir sind alle noch nicht geboren gewesen, wo das Rundstreckenrennenverbot in der Schweiz geführt worden ist, nach dem Unfall im 54, glaube ich, in Bern-Bremgarten. Aber trotzdem ist es vielleicht wahrscheinlich der erste Grund gewesen. Ich weiß es nicht, weil so ein, also eigentlich nicht unbedingt, sondern Jos Seifert ist nachher ja mega bekannt gewesen in den 60er, 70er Jahren. Also es hat ja durchaus die Figuren gegeben. Klar, ist jetzt für uns schwierig, das zu eruieren aus dem Nichts, wo kommt die Aversion von offenbar.
Yeah.
Aber wie du sagst, wenn das ja gerade im TV läuft, nach wie vor einer von den wenigen Ländern, wo das noch so ist, dann geht es ja als Publikum, oder? Und ich bin übrigens auch ganz sicher, dass ganz viele Leute in Deutschschweiz das ORF eher einschalten, als SRF, auch wenn der Kommentar besser ist. Sorry, aber ist so. Also, ich schaue auch lieber dort die Berichterstattung, wenn sie dran sind. unter anderem, einfach, dass du noch gesagt hast. Aber ja, vielleicht müssen wir wirklich, wie du sagst, mehr pushen.
Mhm. Aber nochmal zurück zum Rundstreckenverbot. Ich meine, die Formel E hätte ja auch durch Zürich fahren.
Plötzlich
geht's also weißt du, dann geht es dann plötzlich.
Also, der Rundstreckenverbot, wir müssen korrigieren, das ist ja gefallen vor 2-3 Jahren. Das wissen nicht so viele Leute, aber das haben sie bei einer Abstimmung drin hineingenommen. Also wir dürfen wieder Rundstreckenrennen machen in der Schweiz. Das Problem ist einfach, bis man eine Baubewilligung hat für eine Rundstrecke, ich weiss nicht, ob das jemand getraut, auf sich zu nehmen. Und das geht sicher nicht nur 1-2 Jahre. Und das sind so ein bisschen die Punkte, die jetzt sind. Also es ist schon vieles in die richtige Richtung gegangen, aber es geht schon noch einiges, wo man muss machen, weil ich sage auch immer, bei den Bergrennen oder in der Innerschweiz Töffli-Rallye, mega cooles Event, hat über 20'000 Leute, mit 2-Takt-Töffli ja, eine kleine Motocross-Strecke fährt. Wenn das jemandem im Ausland erzählst, denke ich, die Schweizer sind nicht normal, aber eine Autorennstrecke haben sie nicht. Und das darum glaube ich schon sehr daran, dass das möglich ist und in Zukunft viel geht, aber eben, man muss viel machen damit und man muss die Leute können mitreissen.
Fragt sich einfach nur, was jetzt passiert, wenn das selber Team dann endgültig nur Audi heisst und da vielleicht gefühlt in der Öffentlichkeit, klar, man kann es auch Audi selber nennen, dann irgendwie im Blick,
jetzt auch jahrelang
Alpha selber genannt. Du weißt nie, ob das plötzlich dann abgezogen wird, ganz auf Deutschland, we never know, oder? Aber es ist, halt, ist ja gleich. Jedenfalls, mal schauen, es gibt ja eigentlich genug vermögende Motorsportfans in der Schweiz, die sich allenfalls zusammentun könnten und irgendwo, aber wie du sagst, dass mit der Baubewilligung außerhalb der Bauzone, kannst du überhaupt eine Rennstrecke bauen auf Landwirtschaftsland? Wahrscheinlich nicht. Und dann fällt es schon an, dann gibt es Lärmklagen und so weiter. Ich meine, wenn wir das Aroca-Stadion bauen können, dann wird es mit der Rennstrecke auch relativ nicht einfach, oder? Aber ja, wir haben dort Teddy Burkhardt gehabt am DTM Rennen, oder?
Vielleicht kann der etwas anreissen, nicht?
Helfen.
Also sicher, der Thierry ist sehr Fan von allem. Also ich kenne ihn jetzt auch schon ein bisschen länger. Und er würde auch gerne helfen. Wie glaube noch viele, wo langsam da hinter dran stehen und auch mitmachen. Und ich glaube, der Thierry ist gerade ein sehr guter Vorreiter, weil er hat gesagt, ah, ich finde das cool, ich will das machen. Andere überlegen zweimal, ob sie jetzt das wollen, machen oder nicht. Vielleicht auch wegen Mimage. Und darum absolut Respekt. Und ich mal schauen. Ich habe da viele Ideen. Aber eben, der Tag geht auch nur 24 Stunden.
Möchtest du deine Idee preisgeben oder noch nicht?
Schritt um Schritt.
Schritt für Schritt, okay, aber da sind wir froh, dass wir jemanden haben mit vielen Ideen. Also, wir machen einen Podcast, wie gesagt.
Ja,
also,
wir haben es ja medial aufgegriffen.
Und ich muss sagen, seit so Reihe Motorsport für sich entdeckt hat, vor noch nicht mal so langer Zeit, gibt es auch bei CH Media sehr viel mehr Berichte über Motorsport als früher. Ja, dank deinem Einsatz. Also gerne. Schritt für Schritt schaffen wir das schon, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe auch noch etwas von dir, weil ich allgemein irgendwie, du hast ja den Formel 3 kommentiert, habe ich dich wie geschnitten gehabt. Das Traum Formel 1, den hast du wahrscheinlich auch mal gehabt, oder?
Ja.
Hat das also, jeder?
Das hat jeder, weil als Bub ist das einfach so das, wo man hinschaut und so genial aussieht. Effektiv, sportlich gesehen, gibt es wahrscheinlich Sachen, die besser sind zum Fahren. Also ich will jetzt nicht mehr zurück, also ich bin sehr zufrieden, wo ich bin. Ich habe andere Ziele in meiner Karriere, wo ich als Fahrer mehr beeinflussen kann, also in der Formel 1. Und durch das, ich bin sehr zufrieden. Ich wüsste jetzt nicht, was ich würde machen, wenn ich eine Anfrage würde bekommen. Wahrscheinlich würde ich auch schwach werden.
Natürlich.
Aber es ist etwas, wo jeder ein bisschen davon träumt. Und ich glaube, auch jeder würde ja sagen, wenn er die Möglichkeit wirklich hat. Aber grundsätzlich, sportlich gesehen, finde ich das, was ich mache, gerade so cool. Und ich glaube, der Max bestätigt das ja auch. Sonst würde er in Nordschleife fahren.
Was sind denn deine Ziele, also, die du vorher kurz erwähnt hast, was du willst erreichen?
Also ich will der erste Schweizer sein, der DTM-Champion wird.
Geil.
Ich will 24 Stunden Rennen von Nürburgring gewinnen. Und ich träume immer schon ein bisschen von der IndyCar. Ich weiss, dass es nicht einfach ist, als Schweizer dort hineinzukommen. Who knows? Ist aktuell sicher nicht Priorität, aber wenn es mal die Möglichkeit gäbe, ich glaube, das würde ich machen.
Ich könnte Grosjean ja helfen, aber was ist denn ein IndyCar für dich so anziehend?
Es ist einfach, US-Racing ist einfach noch verrückter und mehr oldschool. Aber die Strecke, das ist ja In Europa dürfte ich glaube nicht mehr fahren auf den meisten Strecken. ja, das wird einfach gelbögelt ohne Ende. Und das ist schon cool. Ich habe den NASCAR-Doku geschaut, wo es jetzt geht auf Netflix. Und ich persönlich finde die viel besser als die Formel 1-Doku, weil ja, es ist Ellbögeln, es ist ein purer Mannensport, wo ich absolut nicht frauenfeindlich sein. Also ich finde es super, was die Frauen machen, aber ich meine mehr vom Ellbögeln.
Ja.
Ja, da gibt es auch mal eine Schlägerei, da siehst du noch die Emotionen. Ich finde ich irgendwie cool.
Also sieht man dich in 5 Jahren irgendwie IndyCar einem eins unterwischen mit der Fuß.
Oder NASCAR, ja.
Ich hoffe nicht. Nein, das hat man schon gelernt, dass man Emotionen beherrscht. Aber mir geht es mehr darum, mit dieser Aussage zu sagen, die Emotionen darfst du dir zeigen.
Ja.
Und in Europa ist es besser zwar, aber ich bin jetzt ein bisschen, ja, ich bin sehr ehrlich und auch sehr ellbögelig unterwegs. Und bin, wie ich bin. Und Anfangsjahr bin ich auch ein paar Mal angekickt für das. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe relativ viele Fans gewonnen, so, weil sie sagen, oh, das ist natürlich
das ehrlich. Das ist
gewisse sagen auch, ich bin, ja, vielleicht ich bin ein bisschen der Paradiesvogel von der DTM. Du, ist mir eigentlich gleich, weil eben, ich komme ein bisschen aus einer anderen Ecke als die meisten Rennfahrer und stehe dazu. Und ich sage immer, ich glaube, auch sportlich bin ich auf dem Weg, um ganz Grosses können zeigen in Zukunft. Und dann ist, das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste. Alles andere ist nebensächlich, weil ich mache es, was ich gönne. Und dafür mache ich alles.
Ja, das ist wirklich, der Max ist auch gerade so einer, der vielen nicht so sympathisch ist in der Formel 1, gerade weil er gerade durchgeht, wo es für ihn lang geht und er zieht seine Linie durch. Oder? Aber dafür hat er DTM, aus irgendeinem Grund hat er die Tourenwagen ja gerne und die Rennwagen.
Ja, und auch wenn man zurückschaut, die ganz Grossen in dem Sport, ob Ayrton Senna, ob Prost, ob Schumacher.
Mansell, die haben sich nicht geschenkt. Ja.
Das sind Schummel, Schumi, kommt auch nicht von irgendwo. Ich glaube, wenn du wirklich willst, in dem Sport der Beste sein, dann muss, bös gesagt, manchmal ein bisschen ein Arsch sein. Und auf der Rennstrecke haben wir auch keine Freunde. Wir können am Abend schon ein Bier trinken miteinander. Gegen das habe ich nichts. Aber solange dass man den Helm anhat, haben wir keine Freunde.
Ja, das kommt dran. NASCAR ist für dich auch ein Thema. Das ist ja das mit erwähnt. Ich weiß auch nicht, IndyCar wäre wieder Mono-Seed in dem Sinn. Also eigentlich ein anderer Sport. Gerade wo du vorher Leute hast mit Charakter, die gerne bögeln, der Juan Pablo Montoya ist ja später auch NASCAR recht erfolgreich unterwegs gewesen. Eben, du würdest gerne irgendeinen IndyCar Single-Seater, aber auch mal NASCAR fahren, wäre das so ein Traum für dich?
Ja, haben wir nie gross überlegt, aber ich glaube, ich sage mich auch dort. Also am Ende des Tages, ich wollte möglichst viele Autorennen fahren und möglichst viel gewinnen können. Wenn es mich mal dort hin verschlägt, ich glaube, ich würde das auch probieren.
Absolut crazy, die Strecke finde ich, also vom Schauen her ist es so gefährlich. Irgendwie so, vom Leid ist es sicher auch gefährlich, aber im Vergleich, oder?
Ja, das ist wahnsinnig.
Ja.
Ist ja, wo war das? Ich glaube, IndyCar, die meisten Toten seit irgendwie 1961 oder so.
Das kann sein, ja.
Also das wäre jetzt das gefährlichste... Die Rennserie.
Ich meine, bei der Formel 1 ist einfach der Senna-Unfall, das vorher und nachher war, irgendwie das so geschockt hat, dass man dann und vor allem auch Leute verscheucht hat, die dann nicht geschaut haben. Und wenn es dann im Geld wehtut, dann fährt man auch denken, das ist auch die Neuzeit von uns reingekommen. Ich glaube, in den 70er Jahren hat es dazugehört, dass man halt stirbt und in den 90er, oh ja, nicht oder ja, nicht verletzt. Ist ja gut. Ich meine, wir werden keine Verletzte, logischerweise. Aber ich denke, die ganze Welt ist schon ein bisschen, ja, blöd gesagt, weicher wurde, aber auch im guten Sinn. Wir haben jetzt nicht das Urteil. Jedenfalls, in der IndyCar hat es das vor und nachher glaub, nicht gegeben. Ich glaube, der Greg Moore ist 1999 mega grusiger Unfall gestorben. Nachher 2001 hat der Zanardi bei die Beine weg gehabt und so. Es ist auch dort bei den IndyCars wie weitergegangen mit der Gefährlichkeit, wo man der Formel 1 irgendwann einfach so müssen, kräftig unterbrechen. Was auch gut ist. Gut, Jules Bianchi ist wirklich ein blöder Unfall gewesen mit einem ja, Traktor, was irgendwo neben dran gestanden ist. Pech über Pech natürlich, aber kein Crash in dem Sinn, klassisch, oder?
Ja. Apropos verletzten Fuß, du hast ja Le Mans gewonnen mit einem gebrochenen Fuß.
Ich kann mir Le Mans brechen, hast du es während dem Rennen gebrochen?
Ja, genau, im ersten Fahrerwechsel ist mir das Auto über den Fuß gefallen.
Oh, scheiße.
Und es war dreimal gebrochen gewesen, aber ich bin erst am nächsten Tag in der Schweiz zum Arzt. Ich wollte es gar nicht wissen und ich habe kein Schmerzmittel genommen. Es war eigentlich wirklich nur mit Adrenalin gewesen. Und ich habe gedacht, wir sind gut dran gewesen. Ich habe wirklich in schwierigen Bedingungen das Auto zuvorderst vorgefahren. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte jetzt zuerst sein, der das mit kaputtem Fuß macht. Das Schwierigste war fast, dass das niemand herausfindet, weil sonst hätte ich nicht mehr fahren dürfen. Und ja, das hat viel Arbeit gegeben, das war schon recht ein Krimi gewesen, aber ich bin heute sehr froh, dass ich es so gemacht habe. Es ist wieder alles gut gekommen. Und eben, ich sage immer, Profisport ist etwas schmerzhaft und das ist überall so.
Aber du drückst nicht einfach so weich auf die Bremse wie beim Strasse, du haust schon drauf mit dem Fuß auf die Bremse. Ist das auch das der Fuß gewesen?
Ja, weil der Bremsfuß war und dann muss man etwa 130, 140 Kilo Bremskraft drücken. Viele haben gemeint, also der Arzt hat auch gemeint, es ist eigentlich gar nicht möglich. Lustig ist, es hat gar nichts verschoben. Und dann war eben die nächste Frage gewesen, was machst du sonst noch für Sport? Ich so, ja, ich bin lange noch Skirennen gefahren und so. Also okay, das könnt ihr erklären. Dort wahrscheinlich die Muskulatur der Fuß zusammen gehabt. Und darum ist es gegangen. Effektiv, wieso, was, wie, wo, wenn, weiß niemand. Aber das ist wahrscheinlich so ein bisschen der naheliegendste logische Gedanke gewesen.
Und Fuß geht es gut heute?
Genau, ich bin 3 Wochen später ist eigentlich wieder alles okay gewesen.
Genial, ja,
das ist also ist so. Wirklich der Renngott in deinem Fuß rein. Und er hat geschaut.
Ja, aber ich finde, das haben wir noch. Das kannst du ja nicht erklären. Also, normal würde ich sagen, spinnst du eigentlich. Aber eigentlich ist es für mich wie glasklar. Man, du willst gewinnen, fertig. In dem Moment gibt es nichts mehr, oder?
Das ist so. Und es gibt auch ja, mittlerweile manchmal fast ein bisschen makabere Sprüche. Ja, willst du wieder eines gewinnen, müssen wir dir wieder eines den Fuß brechen.
Ja.
Nein.
You can try.
Ja, diese Saison hast du ja einen Blitzvertrag bekommen in der DTM. Wie ist das so ein bisschen abgelaufen? Du bist ja kurz vor der Saison, ja, hast du noch keinen Vertrag gehabt, kein Cockpit, dann, ja, hast du ja mir gesagt, bist irgendwie im ersten Test das erste Mal im Auto gewesen. Wie hast du so den Anfang erlebt und so die ganze Saison in der DTM?
Also der Winter war nicht schön gewesen. Ich bin recht zwischen Stühle und Bank gegangen, unverschuldet. Und ja, da ist letzte Sekunde die Möglichkeit gekommen mit der DTM und Ford. Und das habe ich dann zum Glück gut können nutzen. Und eben, ich habe gerade heute wieder einen Post gemacht, weil ich hätte das nie erträumt, dass so viel möglich ist im ersten Jahr, weil GT3 ist Neuland. Für mich, das ist wie ein Disziplinenwechsel, im Skisport zum Beispiel. Und das hat extrem gut funktioniert. Und eben, heute kann ich sagen, ich habe Nordschleifen-Streckenrekord. Ich habe einen Linienflüger, wo mein Rennauto drauf ist. Ich glaube, ich bin der einzige Einzelsportler auf der Welt, der so etwas hat. Also es ist wirklich mega viel Cooles passiert und ja, ich glaube, die Saison muss noch ein bisschen sitzen. Klar, hat es auch Rückschläge gegeben, wo ich am Red Bull Ring an dritter Stelle mit der technischen Defekt ausgeschieden bin. Aber das gehört dazu, es ist ein neues Auto, ich bin neu in der Meisterschaft, also ja, mir gewusst, dass es nicht einfach wird und es ist eine der schwierigsten Meisterschaften, die es überhaupt gibt und wir als Team haben extrem viel gelernt und extrem zusammengeschweißt, wir sind wirklich eine Familie geworden und jetzt kommen auch alle an meine End-of-Season-Party und das zeigt, glaube ich, auch, wenn man will und zusammenarbeitet und wirklich harmoniert, dann geht extrem viel.
Wie ist denn das so, eben mit dem Wechsel, jetzt ein Wochenende fährst du DTM, dann fährst du ein Wochenende NLS, ist das recht spontan oder wie macht man das mit dem Auto oder mit der ganzen Planung?
In der Regel ist der Ingenieur, sind die eigentlich die gleichen, Bezugspersonen sind eigentlich immer die. Das Auto ist es anders und die Mächer sind meistens auch anders. Und dazu kommt noch an der Nordschleife, hast du Reifenkrieg, wie früher in der Formel 1. Also das heisst, die Reifen sind viel besser, weil in der DTM hast du ja Einheitsreifen. Und auf der Nordschleife hast du 6-7 Hersteller, die gegeneinander kämpfen. Also die sind auf einer GP-Strecke 5-6 Sekunden schneller als die Reifen, die wir in der DTM haben. Und das ist ja eine Welt.
Was hast du nächstes Jahr so alles geplant für Rennen?
Es ist noch nichts entschieden. Das kommt die nächsten paar Wochen jetzt aus. Das Ziel von allen Beteiligten ist, dass alles weitergeht und ich noch mehr fahren kann. Aber entschieden ist das Stand heute noch nicht.
Was braucht es noch? Oder einfach noch die Unterschrift? Oder braucht es noch irgendwelche Diskussionen? Oder haben da die Sponsoren auch noch irgendwie bei euch ein Wörtchen mitzureden?
Das ist ein Prozess, der immer ein bisschen braucht, weil Eben, man braucht dazu Ford, wo das letzte Wort hat natürlich. Dann das Team, Sponsor, also es ist relativ viel, was da muss zusammen stimmen. Für alle ist, glaube ich, klar, dass das Ziel ist, dass es weitergeht. Und ja, wäre auch schade, nach einem Jahr das zu beenden, weil das Auto macht auch viel Fortschritt. Aber eben, das geht nicht von heute auf morgen, da sind viele beteiligt.
Du bist ja jemand, der irgendwie vor dem Rennen neben deinem Auto steht, manchmal eine Skibrille an, manchmal eine schnelle Brille mit deinen Haaren. Das letzte Mal habe ich gesehen, hast du noch deine Startnummer oder besser gesagt dein 64 in deinen Haaren eingrasiert hast. Was macht dich so speziell in der DTM? Oder, ja, du bist ja nicht so wie alle anderen Fahrer, finde ich.
Ich glaube, eben, ich komme aus den Bergen. Das sind alles ein bisschen spezielle Menschen, sage ich immer im
Kann ich bestätigen.
Im guten Sinn. Und ja, ich zum Beispiel, meine Frisur ist entstanden, dass er am 80s Day in Engelberg haben wir plötzlich so darüber geredet, das war gerade so gewesen, wo es mit dem Ford klar wurde. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt mache ich mir auch einen Mallet. Und ich habe gedacht, das ist nur ein Gag für ein Rennen. Aber irgendwie ist der so gut angekommen. Und dann habe ich gesagt, also gut, dann behalte das ganze Jahr. Und dann habe ich irgendwann noch vor Hockheim gedacht, komm, jetzt tun wir noch die Startnummer 3 schneiden. Tun wir noch ein bisschen mehr Commitment zum Ganzen. Mhm. Und nicht zu viel überlegen, manchmal machen ist besser.
Ja klar, Vater, die Persönlichkeit braucht es immer mehr und die Persönlichkeit ist auch das, was wir vorher kurz besprochen haben, fehlt ein bisschen der Formel 1, weil das alles ein bisschen durchgefashion ist und so. Ja, das bestätigst du auch, du ein bisschen, oder? Das ist, die Themen ist der echte Motorsport und Formel 1 ist das durchgefashion. Hat es eine Persönlichkeit in der Formel 1 jetzt neben Max, wo du gleich noch cool findest, wo du findest mal, der ist auch noch ein bisschen, der ist auch noch sich selber und
authentisch? Also ich finde sicher, der Alonso ist sehr lang sehr cool gewesen, also ist immer noch cool, aber man merkt halt auch, dass er nicht 20 ist. Und ja, aber es ist schwierig, das mit dem Persönlichkeitsthema ist nicht das ganz einfaches Thema. Wenn das Team nicht fern ist von solchen Sachen, dann darf man es auch nicht machen. Und es ist auch immer ein bisschen mit Risiko verbunden, weil es ist mega einfach, dass es in der Öffentlichkeit aufgehängt wird. Ja, der konzentriert sich mehr auf das als auf Sportliche. Und das sind so Sachen, wo man schlau muss überlegen, wie man es macht, ob man es macht. Und man muss auch bewusst sein, dass eben für mich Sportliche hat immer Vorrang. Mhm. Und das wissen, glaube ich, auch alle im Team. Darum ist es auch keine Diskussion. Aber wenn das plötzlich irgendwie ist, jemand nicht so toll findet und den Sportlichen passt gerade nicht, es ist mega einfach, dass es einen negativen Effekt gibt. Und das ist ja nicht nur im Motorsport so, das ist überall so.
Das ist
so. Das ist wie Skifahrer. Ja, es hat auch böse Zungen gegeben nach der Ski-WM, wo sie Tor geschnitten haben und sind gefestet, was absolut verdient war, wenn so etwas mega gewünscht und nachher dann nicht mehr ganz so der Erfolg da war. Das ist, ich sage immer, besonders Öffentlichkeit. Heute mit dem Handy ist so alles dokumentiert. Das ist mega einfach, dass
genau
schlecht aussieht. Und darum glaube ich auch gewiss, viel getraue ich gar nicht mehr, immer sich selbst.
Es ist schwierig. Mhm. Ja, so ein Lewis Hamilton, der dann plötzlich steht nur auf Mode und fährt gar keine Rennen mehr. Ja, da kommen die Vorurteile.
Aber bei ihm ist auch so, ich habe jetzt schon mehrmals beobachtet, wenn er reinkommt, ins Paddock oder Basketboxengasse reinkommt, dann tut er immer extra das Cap an und die Hände so verdecken, als ja niemand sein Gesicht sieht oder ihn kann abfütteln. Egal, jetzt ist ja sein Hund gestorben, aber gleich auch schon vorher.
Ja.
Einfach, dass man irgendwie ihn nicht sehen kann oder ihn nicht irgendwie fotografieren kann. Ich war ja in dieser Pressekonferenz von Ferrari, wo er ja geredet hat, irgendwie 10 Minuten, und hast auch eine Frage stellen, und ich wollte ein Foto machen, weil ich halt einfach das Bild braucht für meinen Artikel. Und dann hat mich ja dann die Medientante von Ferrari auch zusammengeschissen, hey, ich darf kein Foto machen von ihm. Vom Charles war kein Problem gewesen, aber vom Louis ist so, ist wie der König, er längst nicht an.
Okay, ja, hast du Erfahrung gehabt mit Leuten, du kennst auch wahrscheinlich ein paar Formel 1-Fahrer persönlich unter anderem, hörst du einmal so Sachen oder redet man gar nicht drüber?
Wir reden gar nicht drüber, ich sage sicher, Formel 1-Fahrer hat auch Schattenseiten, weil egal was man macht, man ist beobachtet. Und ich glaube, das ist der einzige Sport auf der Welt, wo jedem Land ein Begriff ist. wie an jedem anderen Sport gibt es Länder, wo, ja, wo der Sport nicht wirklich existiert. Und das macht es auch schwierig, weil ich sage, gerade wie jetzt vielleicht auch nicht mehr Fußballer, Thomas Müller hat ja auch mal gesagt, er geht am liebsten in die USA in die Ferien, die kennen ihn niemand. Und das wird schwierig als Formel 1 fahren, sage ich jetzt mal so. Und ob das immer lustig ist, egal was man macht, beobachtet sie oder jeder will etwas von einem, weiß ich nicht. Ich denke, am Anfang ist schön und irgendwann geht es einem wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Keks. Und darum verstehe ich manchmal auch, wie sie reagieren. Das kann ich absolut nachvollziehen. Oder wenn 100-mal die gleiche Frage musst du beantworten, wenn es nicht so läuft. Und der Max reagiert, wenn er reagiert, absolut okay. Ich verstehe nicht. Und ja, das ist immer, ich sage immer, wenn man heute etwas sagt, kommt es immer zweispurig retour.
Du hast ja angesprochen, aber du bist ja immer unter Beobachtung. Ich habe es ja in Hockenheim auch gesehen. Die Fans sind ja zum Teil eine Schlange geworden vor deiner Box, wo du mit deinem Teamkollegen irgendwie am Ford-Merch-Stand warst. Was hast du das Gefühl, hat das bei euch jetzt allgemein so ein bisschen verändert? So der Fanaufschwung oder halt, dass ihr immer mehr Stars sind?
Also es ist mega cool. Ohne Fans gibt es keinen Profisport, das ist ganz einfach. Finde ich auch cool und gut so. Ich mache auch mega viel für die Fans. Ich probiere auch jede DM auf Insta Antwort zu geben. Aber das ist sehr viel Aufwand. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Weil eben, es wird Tag zu Tag mehr, was mega cool ist. Aber irgendwann kann man gar nicht allem nachkommen. Und dann hofft man auch, dass es ein bisschen Toleranz gibt von den Fans. Weil es ist nicht mega einfach gesagt, ja, der ist arrogant und hat heute mein Foto nicht unterschrieben. Ja, manchmal geht es auch nicht, weil man sollte ja auch Autorennen fahren. Aber das sind immer so die Punkte, wo mich tut es manchmal auch leid, eben wenn kleine Kinder oder so warten mega lange auf etwas und dann hast du keine Zeit, weil du eben irgendwo hin musst. Und das sind dann so Punkte, wo ich probiere Rücksicht zu nehmen, aber eben, man kann es nicht immer allen recht machen.
Es gibt so eine Geschichte, eine Szene, wo der Felipe Massa erlebt hat, das Kind, wo er vom Senna das Autogramm hat, während der Senna es ihm verneint. Er hat es nie vergessen, den Groll wie noch mitgenommen, das halbe Leben lang. Und dann ist er, wo er Ferrari gefahren ist mit dem Schumacher, ich glaube im 06, sind irgendwie Kinder an der Autoscheibe geklopft und das Autogramm wählen vom Schumacher. Und dann hat das Massa gesagt, komm, das Kind. Und dann hat der Schumacher irgendwie, okay, jetzt im Gehen. Und dann hat er ihm die Geschichte erzählt, warum er das bei sich eingetragen hat. Aber klar, ich meine, die andere Seite ist klar, du bist konzentriert, du willst, ja, wie willst du alles dem allem gerecht werden? Das ist sicher mega schwierig. Was wärst du geworden, wenn du nicht jetzt der Rennfahrer geworden wärst? Out of the blue, die Frage, was wollte ich wissen?
Wahrscheinlich wäre ich Skirennen gefahren. Wie lange, weiß ich nicht, ob es der Körper übrigens mitgemacht hat, aber ich hätte sicher auf die Karte geschätzt. Es war auch wahrscheinlich die schwierigste Entscheidung, die ich in meinem Leben bis jetzt haben müssen treffen musste.
Ja.
Ich bin so froh, wenn ich entschieden habe. Aber eben, es ist, ja, gehört dazu im Leben, zum Entscheidungen zu treffen. Aber die war nicht einfach. Das
ist auch der Profi-Status, noch nicht erlangt hast, Skifahren tust du wahrscheinlich ja schon trotzdem. Aber klar ist nicht das Gleiche. Wenn du in dem Auto fahren, aber nicht in der Rennstrecke. Aber hast du dann schon mal gewusst, du wirst Sportler oder vor allem Rennfahrer, egal ob Ski oder auf 4 oder 2, doch immer 4 Räderrecht?
Ich habe immer Ärger gehabt in der Schule, weil ich mich da verlieren konnte. Ich glaube, meine Eltern haben mir als einiges ein Telefon bekommen von der Lehrerin. Die Sohn kann nicht verlieren. Der Papi hat es immer gut gefunden. Die Mami hat es nicht immer gut gefunden. Aber für mich war immer klar, egal was ich mache, ist auch heute noch so, entweder mache ich es richtig oder lasse ich es sein. Und verlieren ist heute noch nicht meine Stärke. Es ist noch nicht so lange her, dass Monopoly-Brett vom Tisch gefallen ist. Ja, ich glaube aber, die Eigenschaft brauchst, sonst wirst du nie richtig erfolgreich.
Also du hast eigentlich daraus das Stärke gemacht, beziehungsweise das dort eingesetzt, wo es eben am richtigen Ort eingesetzt wird. Aber hast du gleich noch jetzt eine ausbildungsmäßige Lehre machen oder bist du etwas lernen? Also hat dein Vater gesagt, du musst mindestens, hast du etwas gelernt, wahrscheinlich schon.
Das war immer klar gewesen. Also die Schulnoten auch müssen passen. Mhm. Klar, die Mami hat immer geholfen. Also manchmal hat sie mir auch eine Zusammenfassung geschrieben, weil ich einfach nicht in der Schule war, weil ich keine Zeit hatte dazu. Und ohne das wäre es schwierig geworden. Ich habe nicht so einfach gelernt. Ich bin auch Legastheniker. Mhm. Also Deutsch war für mich ganz ein schwieriges Thema immer. Ja, und durch das ist ohne die Unterstützung wäre es schwierig geworden. Aber die haben mir immer geholfen. Und ich habe das KV gemacht an der Sportschule Luzern. Also ich habe eben eidgenössischen Lehrabschluss. Und nachher habe ich nie nichts gemacht. Hat der Vater gesagt, jetzt kommst du heim und machst die Buchhaltung daheim. Und für mich war das immer gut gewesen. Es ist ein guter Ausgleich. Ich habe noch mehr geschätzt, was ich machen darf, sonst mit dem Autorennen fahren. Mhm. Und heute ist es wirklich so ein bisschen, klingt ein bisschen blöd, aber es ist ein bisschen mein Hobby, noch Buchhaltung machen und Rechnungen schreiben und so. Mhm. Ist ein guter Ausgleich zum ganzen Alltagsstress.
Das ist perfekt, wenn du es umdrehen kannst, das Hobby quasi zum Leben machen und umgekehrt. Und Rennsport ist ja kein günstiger Sport. Wie hast du das erlebt? Ist das wirklich so eine riesen Hürde? Oder kannst du nicht, wenn du kein Geld hast? Oder nicht mal ein bisschen? Oder wie machst du es dann? Gibt es Stiftungen, die einem helfen? Oder was kann man da, vor allem wenn du Formel 1 willst, zum Beispiel, wo ja extrem teuer ist?
Also Formel 1, wenn du den grossen Mäzen findest, ist die Realität, ist das keine Chance. Mhm. Darum glaube ich auch, dass es viele Rennfahrer gibt, die besser sind als viele, die Formel 1 fahren, aber einfach nie die Möglichkeiten hatten, wo eben in der DTM antriffst, in der Langstrecke WM antriffst, IndyCar antriffst. Das ist die Realität, aber ich glaube, das war ja immer schon so gewesen. Mhm. Also ist ein Teil von dem Sport. Aber ich habe das Gefühl, jeder andere Sport entwickelt sich ja auch in die Richtung. Wenn man Tennis anschaut oder Skifahren, hast du also die sogenannten Exoten, die auch länger besser werden. Das ist nicht ohne Grund, weil die einfach bessere Förderung machen, weil sie das Geld haben, um ihre Kinder mit den besten Trainern zu trainieren. Aber zurück zum Motorsport kommen, das ist schon sehr schwierig, weil es ist ein riesen Teil, Sponsorarbeit, Medienarbeit. Man muss eigentlich sich können verkaufen wie ein Produkt, das klingt ein bisschen blöd, aber ist effektiv so. Und mit 14, 15, 16 fängt das wirklich an. Und es ist dann noch schwierig, als 14-Jähriger jemandem zu verkaufen, wieso das einem sollte unterstützen.
Ja.
Das lernt man ein bisschen. Es gibt auch Druck durch das, weil am Ende ist es ein Netzwerk von hunderten Leuten, die dich irgendwie unterstützen. Und du weißt, du musst denen eigentlich gerecht werden. Klar, die meisten machen jetzt wirklich, weil sie Freude daran haben. Einmal in diesen Jahren. Und das sind schon so Punkte, wo manchmal schon ein bisschen das Kopfzerbrechen gibt, wie man mit dem umgehen kann.
Aber sobald dann ein Streb ist, jetzt zum Beispiel so wie du jetzt in der DTM, dass dann wie halt mehrere Sponsoren dann hast, oder nimmst du die Sponsoren dann auch von früher mit?
Also es gibt viele. Ich habe einen Gönnerclub, der sehr gut funktioniert. Da habe ich viele Leute, die seit ich Formel 4 dabei habe, die jedes Jahr regelmässig an 2-3 Rennen kommen. Und das ist wirklich eine Familie geworden. Und so Zeug ist schon auch sehr cool. Weil eben auch generell, ich bin jetzt eingeladen worden vom Teamkollegen auf Indien, um ihn zu besuchen über den Winter. Und das ist schon cool, wenn man Freundschaften auf der ganzen Welt hat. Oder auch Freundschaften, die man sonst nie möglich gewesen wäre, auch noch zu kommen. Das sind schon Sachen, die auch mega schön sind.
Die ganze Welt eröffnet wurde dadurch. Ich finde das ein cooler Infoblog. Ich danke vielmals für die Auskünfte. Aber es gibt noch mehr. Wir haben noch zwei Blöcke mindestens. Mhm. Und ich würde doch meinen, wir gehen zu unserer Rubrik, wo wir ein Streit über ein Thema nehmen. Wir sind eigentlich nie Streit. Wir sind meistens
die gleiche Meinung.
Genau, aber es ist ja die kontroverse Rubrik. Und zwar kommen wir jetzt zum Pro und Contra.
Pro und Contra!
Genau, und das heutige Pro und Contra wäre jetzt angedacht gewesen, dass wir ein bisschen über die Reglerei reden. Ich habe es vorhin auch kurz angedacht. Irgendwie, der Thema ist noch der echte Motorsport. Formel 1 ist dort, wo wegen jedem, sagen wir jetzt mal, irgendwie, gerade eine Strafe bekommst und so, ne? Dann hast du Track Limits irgendwie überschritten, dreimal, keine Ahnung, und dort bist du zu hart im Zweikampf gewesen und jetzt musst du noch. Echt mega mühsam, also als Zuschauer keine Lust mehr auf das, wirklich nicht. Und ich glaube, dass die allermeisten, oder fast alle, finden das eigentlich nicht cool von den Zuschauern her. Vielleicht von deiner Seite, vielleicht kannst du, wie du ein Motorsportfahrer bist selber, kannst du uns vielleicht auch sagen, warum das auch gut sein kann?
Es ist mega schwierig, muss ich wirklich sagen, für den Rennleiter immer fair entscheiden. Weil es gibt auch mega viele fiese Tricks, die das Fahren kannst anwenden, dass es aussieht, wie wenn ein anderer Fehler gemacht hat. Oder gerade Thema Track Limits. Wenn einer muss verteidigen, dann fährst du auch mal eine Kurve zu weit raus und nimmst den Schwung mehr mit und hast genau genug Abstand, dass dieser dich nicht kann überholen. Es sind so ja, unangenehme Beispiele gewesen, die ich jetzt gesagt habe. Eine Regel muss es haben, weil sonst, wenn es um eine Meisterschaft geht, wird der Teamkollege eingesetzt, um die grösste Konkurrenz abzuschiessen. Das haben wir in der Vergangenheit schon mehr als einmal gesehen im Motorsport. Und das gibt es auch in anderen Sportarten, so Sachen. Darum ist es sehr wichtig, dass da ein klares Regelwerk gibt. Ich bin ganz klar ein Fan von einem lockeren Regelwerk, als wir tun alles andere, weil sonst gibt es auch kein Racing mehr. Und auch Track Limits. Ich bin zum Beispiel klar ein Fan, baut wieder Strecken an die Auslaufzone. Auf der Nordschleife geht es auch. Wieso soll es denn nicht gehen auf normalen Rennstrecken? Und sonst finde ich es ganz cool, wie es DTM macht. Im Rennen sage ich jetzt eigentlich, fahrt, wo ihr wollt. Ist dann für alle gleich und das Rennen wird nicht verfälscht.
Und es
wird
dann auch ja, einfacher für die Rennleitung in dem Sinn. Aber damit den Track Limits ist dem voll, jetzt habe ich den Sinn verstanden, mindestens du kannst, wenn du eben darüber hinausgehst, gewünscht, eben doch einen Vorteil im Zweikampf und darum kann man argumentieren, dass es eigentlich nicht so ganz fair ist in dem Sinn. Okay, dann habe ich mindestens das Detail verstanden. Aber gerade jetzt im Finale von der DTM ist so richtig Herz und Hergang, wie die miteinander gefahren sind, natürlich zum Anschauen, wunderbar. Ich weiß nicht, als Fahrer in dem Moment, klar, du denkst nicht so fest, wie du willst schon gewinnen, aber ist doch ein bisschen gefährlich. Also ist es auch im Sinn vom Schutz von der Gesundheit der Fahrer auch gut, dass man da manchmal ein bisschen schaut und Strafpunkte verteilt oder nicht unbedingt?
Es geht auch mehr um Gerechtigkeit. Ich glaube, Gesundheit überlegt sich niemand wirklich in dem Moment. Und auch, was ein riesen Faktor ist, durch die ganzen Kontakte entstehen für Team und Hersteller schon immer rechte Schäden.
Okay.
Und das sind auch Punkte, wo man nicht vernachlässigen darf. Darum ist immer ein bisschen die Frage, die Fans und Zuschauer wollen das sehen. Der Rennfahrer, ihm ist das eigentlich gleich, hauptsächlich, er fährt einfach nach den Regeln, sage ich jetzt mal so. Und Teams sind immer so ein bisschen, Jungs, benennt euch. Es ist immer so ein bisschen der schmale Grat, sage ich jetzt mal. Und darum ist das auch schwierig, das zu richtig machen. Ich finde es cool, dass es so ist, wie es ist, aber für mich das Wichtigste ist immer, dass es eine gerade Linie gibt, wo für alle Beteiligten klar sind.
Das ist mega schwierig, wenn du anfängst, irgendwo Regeln setzen, dann musst du für den anderen auch machen und dann ist es ja jedes Mal, also ja, aus Zuschauersicht finde ich es wie klar, das ist eigentlich mühsame Sache für Ausfahrende, dass ich dann jetzt verstanden, okay, dort hin und da wegen der Fairness, easy. Aber dass du den Aspekt der Kosten noch gebracht hast, finde ich interessant, den ich nicht bringe. Was denkst du?
Mich nimmt es Wunder, wie ist das genau? Also DTM verfolge ich ja noch nicht so mega lang. Wie ist das dort mit der Strafe? Gibt es auch Strafen und wie muss man die absetzen? Oder ja, wie funktioniert das?
Ich finde mega cool, ist Penalty Lab als Strafe. Das ist für den Zuschauer und den Fahrer gerade klar. Das ist etwa eine 5-Sekunden-Strafe, wo du durch einen Korridor fahren musst mit dem Pit-Limiter. Und dann ist die Strafe effektiv gerade abgesessen. Und dann ist das virtuelle Thema gegessen, wie es in der Formel 1 hat. Finde ich jetzt viel besser. Das ist wie Penalty Lab bei der MotoGP. Und in der Regel wird das einfach, wenn es ein gröbes Vergehen ist, kommst du 2 Runden über oder 3. Und ist relativ klar gelöst. Und das finde ich gut. Und zum Beispiel, das ist das Verwarnungssystem. Du darfst 3 Verwarnungen erlauben im Jahr und dann wirst du strafversetzt, 5 Plätze. Also das heisst, wenn jetzt 2-mal einer von der Strecke schubst, aber der Rennleiter das Gefühl hat, eine Strafe ist jetzt zu hart, dann gibt er eine Verwarnung. Und nach 3 kommst du gleich auch eine Strafe über. Und so ist das eigentlich aufgebaut.
Okay, also nicht Strafpunkte in dem Sinn wie der Formel 1 oder einfach die Verwarnungssystem in dem Sinn, ja. Ich finde es also vielleicht wenn wir gerade bei dem Thema herumreiten, der Unterschied Formel 1 und DTM, durchweg allgemein vielleicht, aus zwei Sicht. Also erstens, eben da haben wir den echten Motorsport noch gespürt und dann, aber gleichzeitig ist DTM immer so mega lang, hat ausgesehen, dass sich das Abstellgleis von den Formel 1-Fahrern, also entweder die es nicht in Formel 1 geschafft haben oder die eine Formel 1-Karriere schon beendet haben, oder müssen frühzeitig beenden, zum Beispiel der Nini nach seinem Helikopterunfall mit der verletzten Hand. Formel 1 hat er nicht mehr fahren, aber dafür hat er noch keinen Tourenwagen fahren. Der Zanardi nach Bedi Beiweg hat mit dem adaptierten Auto einen Tourenwagen fahren. Also ja, ist das jetzt nicht mehr so? Oder ist es wieder auch verspätet? Ach, ja, DTM, komm, das sind ja die es nicht geschafft haben. Stimmt eigentlich nicht, oder?
Nein, es ist eigentlich falsch. Ich finde, wir müssen es mehr anschauen wie andere Sportarten. Es gibt verschiedene Disziplinen. Im Skifahren wird die Abfahrt auch immer als Königsdisziplin angeschaut, ob das so ist oder nicht. Sei dahingestellt, fahre ich zwar mehr Slalom als Speed, aber eben, es ist die coolste, das ist Kult und genau gleich ist es im Motorsport mit der Formel 1. Und das ist, darum finde ich es immer ein bisschen schade, das zu anzuschauen.
Ja.
Und DTM ist, geht eben mega zu und zu her. Und ich sage gerade so, in den letzten Jahren, wo es noch Class One war, sind auch sehr viele von der DTM in die Formel 1 gekommen. Also gerade andersrum, wie Line die Resta, Peffet, Ocon, also es geht auch so. Heute ist es sicher anders, weil es ist wie jedem Sport, es wird länger so schwieriger zwischen Disziplinen zu wechseln.
Ja.
Und durch das ist die Professionalität auch extrem gestiegen. Und darum tut sich manchmal schwer, wenn ich gerade Verstappen heiße, so etwas zu machen.
Aber das Wechsel ist auch, wenn du das klassische Beispiel von den IndyCar-Fahrern, die es in der Formel 1 versucht, umgekehrt, das ist nicht so easy, oder? Kann ich den Zanardi, der sehr erfolgreich war im IndyCar, ist ein sehr schlechtes in der Formel 1, also vergleichsmäßig nicht sehr schlecht, aber ist nicht Champion vorne, nicht gekommen in dem Sinn. Michael Andretti ist auch der berühmteste, der ja Champion in der IndyCar, dann kommt er in die Formel 1 rein und ja, schafft es wirklich fast nicht, mit dem recht guten Auto, das er dort hatte. Und umgekehrt passiert es auch, der Grosjean ist jetzt so mitgefahren, ist jetzt ganz okay, ich habe auch nicht Top of the Pops gehabt, aber es ist halt, eben das wechselt nicht sofort. Und die Versuche von Alonso noch IndyCar, also das Indy 500 zu gewinnen, der erste ist gar nicht so schlecht, ist glaube ich Fünfter geworden. Der zweite hat glaube ich wegen dem Auto ein bisschen das Problem gehabt dort, dass er nicht mal Quali geschafft hat, aber es ist nicht ohne, oder? Warum eigentlich nicht? Ist es so anders? Würdest du dir das zutrauen, jetzt einen Schnellwechsel in die IndyCar, wo du ja erwähnt hast, als einer von deinen Zielen?
Ja, aber es ist sehr bedingt. Es ist eine Mannschaftssportart, wie Fußball auch. Es hat schon mega viele Superstars gegeben im Fußball, zum Beispiel, wo Club gewechselt haben und nicht mehr gegangen ist, weil es einfach nicht harmoniert hat mit den Mitspielern. Ich sage, im Idealfall könntest du deine Leute mitnehmen, wenn du so etwas machst. Und dann geht es einfacher, sage ich jetzt mal so.
Warum schafft es keiner, außer der Schumacher, mit Ferrari Weltmeister zu werden? Gut, rein können, aber das ist fast nicht passiert. Oder? Schumacher hat ja seine Leute mitgenommen, Ross Brown mitgenommen, Rory Brown mitgenommen, damals der 90er von Benetton. Und dann hat es ja geklappt. Und klar, es ist auch ein Schumacher und das Ganze. Aber er hat, glaube ich, Ferrari nach sich geformt mit seinen Leuten. Und das ist für mich der einzige Grund, warum das mit ihm gegangen ist. Und Alonso hat es nicht geschafft, knapp nicht, aber nicht geschafft, der Vettel hat es nicht geschafft, der Hamilton schafft es wahrscheinlich jetzt auch nicht und so weiter. Warum schafft es niemand mit Ferrari?
Ich glaube, im Ferrari kann ich zu wenig beurteilen, aber im Grundsatz glaube ich, viele sind spät zu Ferrari zu kommen in ihrer Karriere, also wo es schon ein bisschen hinten runtergegangen ist.
Alonso, jein, aber ja, ich weiß ja.
Und dazu kommt noch, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Friede im Team ist, dass du Ruhe hast, auch mit dem Vorstand und so weiter und so fort. Wieso ist Red Bull die letzten Jahre so gut gewesen? Weil der Mathe-Schütz voller Support gegeben hat und die einfach gemacht haben. Bei Mercedes muss ein neuer Windkanal durch den Vorstand, bei Ferrari muss das durch den Vorstand. Da verlierst du immer Zeit. Und ich glaube auch, es ist extrem wichtig, wie überall, es hängt alles an zwei, drei Leuten. Und wenn die Leute hinter dir stehen und jede extra Meile gehen, dann geht mega viel. Und darum glaube ich auch, das hat der Verstappen mit seinem Ingenieur auch, mega Bezugsperson, das ist mega wichtig. Und das merke ich bei mir auch. Ich glaube, wenn du ganz grossen Erfolg willst haben, dich einfach ein bisschen abheben von den anderen, dann brauchst du Konstanz und immer etwa die gleichen Leute, die müssen natürlich auch sehr gut sein, die zusammen harmonieren. Und das ist immer so ein bisschen Kunst, die du immer nur dran siehst und nicht dahinter dran.
Hätte der Hamilton den Bono mitnehmen zum Beispiel, unter anderem? Wäre das ein Hint, keine Ahnung, oder was könnte man machen?
Zum Beispiel ja. Ist ein Grund, aber ich glaube nicht, dass das reicht. Da braucht es noch mehr, aber das ist wie, das ist ein ganz blödes Beispiel. Wenn du jetzt dreimal eine Nase vom Frontflügel vom Auto hast, und es hat immer leichte Abweichungen. Eine ist immer ein bisschen besser als diese.
Das immer? Ist das so bei den Bauern? Okay.
Das ist einfach... das ist, wenn es nur nicht einmal möglich ist, zum Nachweisen bei den Vermessungen, aber meistens ist immer irgendetwas ein bisschen besser oder zwei Motoren. Aber welches Auto schraubst du es jetzt?
Okay.
An den, wo mir glaubst, sage ich jetzt, oder vielleicht auch menschlichen noch ein bisschen Einfluss. Es sind ja immer mehrere Faktoren, die dort drin spielen. Und das ist so etwas, wie du ein Team formst, wie du auch, das ist eigentlich wie deine Familie.
Yeah.
Ich bin auch da so viel mit den Jungs Rennvelo fahren. Das ist, ja, manchmal habe ich das Gefühl, du erzählst ihnen fast mehr als mit deiner Familie, weil du lebst füreinander und miteinander, sonst hast du ja keinen Erfolg.
Yeah.
Und ob das jetzt jemand macht, der etwas älter ist, weiß ich nicht, wenn er schon Erfolg hat, weil der sagt, der lebt vielleicht ein bisschen andere Prioritäten. Ein gutes Beispiel ist auch für mich der Rosberg. Nachdem dass er Weltmeister wurde, hat er gewusst, er kann das nicht mehr, er will das nicht mehr, er hat noch ein anderes Leben. Thema beendet. Mega Chapeau, mega beeindruckend. Andere sagen, das war ein Weichei gewesen, weil er es nicht probiert hat, aber wenn du so den Hintergrund siehst, muss ich sagen, es ist mega viel, was da drin spielt. Das ist, ich sage auch immer, es ist der einzige Sport auf der Welt, wo Mensch, Maschine und das Team zusammen harmonieren müssen. Und das ist schon mega viele Faktoren. Du kannst vor allem das Beste haben.
Ja.
Aber wenn nichts zusammenspielt, wirst du auch nie gewinnen.
Das ist schon mal spannend, dass du sagst, also der erste, wo wegen jedes Team, auch die ganz grossen Ferrari, Mercedes, die haben Teile, die sind ja top, oder? Und trotzdem sind sie anders. Und dann hat der Russell wahrscheinlich die bessere Frontflügel als der Kimi im Moment, wie es halt so ist, oder? Wie es halt passt. Und das Gleiche passiert mit dem Max und dem Yuki und so weiter und so fort, oder? Und wahrscheinlich kommt dann der Leclerc jetzt doch die bessere Teile lieber, wage ich mal zu behaupten. Ja, ja, mega interessant und ein cooler Einblick und es macht auch Sinn. Und wenn man eben darüber zurückschaut, der Rosberg im Fall, ich glaube, der Hamilton hat in dem Interview gesagt, er sei der Einzige, der nicht überrascht war, ob man Rücktritt, vielleicht weil er aus Rennfahrersicht das weiß und das gespürt und das kennt, oder? Und wie sie auch zusammen aufgewachsen sind und die kennen sich auch von, eben, wie sie halt gegenseitig und mega Chapeau dort, dass der Rosberg gesagt hat, hey, ist gut, weil alles, was ich muss aufbringen, um auf dem Level zu sein. Und dann habe ich neben mir einen Kollegen, der zu einer von den Besten von aller Zeiten gehört, not so easy, oder? Hast du noch etwas gehabt? Weil ich habe noch etwas gehabt wegen unterschiedlichen Themen.
Nein, ich habe nur gedacht, so, weißt du, hast ja gesagt, ihr seid wie eine Familie. Ich meine, es ist ja bei uns im Arbeitsalltag auch so. Du verbringst irgendwie 8 oder bis 10
Stunden. Mehr Zeit miteinander als mit der Familie.
Miteinander im Büro und dann kommst du heim, bist müde, redest schnell oder isst vielleicht noch zusammen zu Nacht, wenn du irgendeine Partner, Partnerin hast. Und dann gehst du liegen und am Morgen gehst du wieder arbeiten. Und wenn ihr ja halt wie das ganze Wochenende zusammen sind, dann bist du wirklich irgendwie Freitag bis Sonntag dort und teilst wie den ganzen Tag mehr als irgendwie 8 Stunden normalen Arbeitstag miteinander, oder?
Das ist so. Und auch eben, das fängt ja mit Vorbereitung an und alles. Und wenn es jetzt schlecht läuft am Wochenende und noch Probleme hast, dann kann es auch gut sein, dass die Jungs 15, 16 Stunden an der Rennstrecke am Schrauben sind. Und dann siehst du, wie viel sind sie bereit zu gehen, oder sagen sie ja, das tut sie jetzt schon.
Abhaken. Der Unterschied Formel 1 und die Themen, kann ich noch fragen, was mich auch persönlich stört an der Formel 1, also ich bin noch in Oldschool gestellt, also die Q1, Q2, Q3 Qualifying finde ich schon zum Teil, wie kann man machen, aber für mich ist es eine Show, wer kann in dem Moment die perfekte Runde anlegen, und es geht nicht ums Perfektionieren und sich verbessern Runde um Runde. Das erste, zweite gibt es in den Themen auch so das Reifenzeug. In der Formel 1 ist es für mich ultra nervig. Jetzt hat er den Reifen, jetzt hat er den Weichen, jetzt hat er den Mittleren. Und dann macht das extrem viel aus auf der Strecke. Und jetzt DRS gibt es ja auch. Und mit den neuen Regeln scheint es mega kompliziert im Fall. Weil du hast ja je nach Frontflügel-Einstellung wieder schon quasi immer DRS und wie nicht. Du musst ja auch schauen, dass du auf alle Fälle. Du musst dich mega entscheiden, also Frontflügel so einzustellen, dass du vielleicht mega viel verlierst auf den Geraden, aber dafür die Kurve kannst schneller, weil du, es wird nicht so easy. Du musst zum Teil wahrscheinlich dich überholen lassen, damit du die nächste schon vorausschauend im richtigen Moment wieder zurück kannst überholen. Also ab nächstes Jahr, je nach Regel, wie das dann aussieht mit den neuen Autos, wird es vielleicht mega kompliziert auch als Zuschauer und als Fahrer, möchte ich gar nicht daran denken. Wie ist es in der DTM? Also ist es fest anders, haben das Zeug auch? Und ja, vielleicht als zweite Frage, hänge ich auch noch gerade an, mit der ganzen Reglerei der Formel 1, mit all dem Zeug, macht das eigentlich noch Spass? Würdest du trotzdem noch gerne dort fahren?
Es gibt sicher sehr viele Regeln. Ein Oldschool-Rennfahrer sagt dir, es ist doch alles blöd, ich will noch schnell fahren.
Mhm.
Wir sind mit dem gross geworden, das muss Reifen sparen, das muss Benzin sparen, etc. etc. gehört dazu. hat auch mega viele Facetten, die spannend sind, wo du auch viel rausholen kannst als Fahrer. Aber es ist schon so, es kann alles auch überreguliert werden. Bin ich 100% bei dieser Meinung auch. Es ist aber ein schmaler Grad, dass es langweilig wird.
Ja.
Oder auf beide Seiten. Wegen zu wenig Regeln kann es zu langweilig werden, weil einem zu überlegen ist. Oder wegen zu vielen Regeln kann es langweilig werden. Es ist immer so ein bisschen schwierig, das richtige Grad zu finden. Ich glaube, dort haben wir es sehr gut gefunden.
Mhm.
Es ist aber auch sehr viel limitiert. Durch das ist es einfacher, den Grad zu kontrollieren. In der DTM ist zum Beispiel auch, du hast kalte Pneu immer. Macht mega einen Unterschied zum Losfahren.
Die werden nie vorgewertet für die Formel 1. Krass. Okay.
Und das ist auch wieder ein Tool, das mega als Fahrer viel rausholen kann, das ich sehr gut finde, wo man in der Formel 1 irgendwie auch machen müssen.
Spannend, habe ich nicht gewusst. Ja gut, dann ich glaube, wir haben das schön besprochen, Pro und Contra. Wie immer haben wir alle gleich Meinung.
Nur alles weniger. Pro.
Nein. Ich würde sagen, gehen wir doch zu der tollen letzten Rubrik. Und zwar zum Schluss haben wir immer noch einen Fun Fact parat.
Und jetzt zum Schluss der Fun Fact.
Ja, ein Fun Fact, Raya, was haben wir da alles aufgeschrieben gehabt?
Ja, also bei mir war es so ein bisschen so, bei dem DTM-Wochenende habe ich so ein bisschen den Fun Fact gefunden, dass es halt einfach so locker war. Zum Beispiel, wenn ich bei euch in die Box kam, dann hat die Vater mir Mohrenköpfe oder Schokoküsse, wie sie heute heissen, angeboten, kann einen Kaffee rauslassen, also wo, an welchem Rennen kannst du das irgendwie als Medien schaffen? Dann kannst du vielleicht irgendwie in dein Medienzentrum gehen und dort irgendwie etwas essen oder etwas trinken. Aber ich habe es mega cool oder eben lustig gefunden, dass es das überhaupt gibt. Und wie locker eben die DTM ist, habe ich gefunden, als ich dann noch den Ricky Feller interviewt habe. Und dann habe ich plötzlich irgendwie seine Trophäe von seinem Podium in der Hand gehabt und habe irgendwie ein Foto gemacht und dann habe ich also gedacht, hey, wie ist das möglich? Irgendwie in jedem anderen Rennen, ja, oder irgendwie in der Formel 1 oder auch im Fußball, ja, hat mal irgendwie den Meisterpokal, da hast du keine Chance.
Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass DTM weiss, wo was herkommt und dass das wichtig ist, plus eben, für mich ist auch sehr wichtig, dass man die Gäste gut betreut. Das schaue ich auch immer in meinem Umfeld an, dass das ein Thema ist, weil ich will ja, dass die Freude haben und positiv heimgehen. Ja, und das sind sicher so Einflüsse, die dort reinfließen. Klar, eben, man kann jetzt nicht einfach als normaler Fan in eine Box laufen, das geht auch nicht, aber man kann reinschauen, eben, es gibt Pitwalk und so, das ist mega cool. Und ich glaube eben genau die Nahbarkeit ist die Faszination, wie eigentlich der Motorsport mal gross geworden ist. Wenn ich Geschichten von früher höre, vom Regazzoni, ich glaube, dort hast du als Zuschauer auch einfach in die Box hineinlaufen.
Unglaublich.
Es ist heute unvorstellbar. Und das ist, glaube ich, schon der Reiz, auch an den Nordschleifen. Für die Fans, da kommst du neben die Strecke hin, da können sie campen, Bier trinken, Rennen schauen. Ja, so wie man das sich früher vorgestellt hat. Und das geht heute immer an. Und das ist schon cool.
Mein Fun-Fact ist ein anderer, und zwar, du hast ja den Formel 1 Film angeschaut, den neuen mit dem Brad Pitt und so weiter. Wir haben mal besprochen in der Sendung, in dem Boxcast.
Das war eine Premiere, gell?
Stimmt, ja, wir sind eingeladen gewesen, die Premiere, wie du Tickets gewonnen hast. Du bist schnellst gewesen, bist natürlich passenderweise zum Motorsport. Und der Sonny Hayes, ja, der, wo der Brad Pitt ja spielt, der tut immer mit dem Tennisball ja sich seine Reflex vorbereitet. Und ich habe gesehen, du machst das ja scheint auch, oder? Das bringt's.
Genau, also ich mache immer mein Aufwärmen, mein Ablauf. Ich brauche das ein bisschen zum Abschalten vom Drumherum. Um mich ein bisschen sammeln. Und ich glaube, durch das kann ich einfach mehr explodieren. Ich bin eigentlich ein sehr guter Starter.
Ja.
Und ich glaube, das kommt von dem. Jeder glaubt ein bisschen etwas anderes, aber ich glaube jetzt an das. Für mich ist es auch wichtig, Musik zu hören, die Richtung. Und das mache ich eigentlich seit kleinen Bub.
Ja, das hat Sonny Hayes ja manchmal gemacht und wir haben ja gelesen auf der Webseite von der DTM, dass du, was ist das, Contra K und
Wackelkontakt.
Und Wackelkontakt.
Aber Wackelkontakt ist eher nach dem Rennen, oder?
Nein, ich brauche das manchmal zum Runterfahren, zum lockerer sein, höre ich Ballermann-Musik. Ich weiss, ich bin da sicher nicht Durchschnitt. Aber mir hilft das. Es kommt immer ein bisschen auf den Mut drauf an, was ich höre. Aber Musik hilft mir schon recht fest bei so Sachen.
Hast du sonst noch irgendein Ritual vor einem Rennen oder so?
Nicht gross. Ich lerne mir immer noch ein Fläschchen kaltes Wasser den Rücken ab. Ich komme, glaube ich, auch vom Skifahren mit dem kalten Schnee vor dem Start früher.
Gut, dann wachst du auf, aber es ist gleich, wow.
Aber es ist ja mega unbequem, wenn nein, das nicht ganz
das verdunst du wahrscheinlich recht schnell.
Es ist so wärm mit dem Auto innen, da bist du einen Weg nass, also das kommt wir nicht drauf an. Ja, und sonst ist, eben, wir reden noch schnell mit dem Team und wenn man im Auto sitzt, in der Formationsrunde, verschwindet man eigentlich unten. Und ja, das ist so ein bisschen das Übliche, sage ich mal.
Wie gefährlich ist es eigentlich so? Hast du schon mal einen Feuerunfall müssen? Wie hast du gedacht, wie du das in Overall hier tust? Overall musst du anlegen, weil der DTM natürlich. Hat es bei dir auch schon brenzlige Situationen gegeben?
Ja, ich habe aber nicht bei einem richtigen Rennen, bei einem Show-Event. Ich bin auch Rosa Classic Car gefahren letztes Jahr, ja, auf einem Porsche, bin eingeladen worden. Und es war mega cool gewesen. Ich war eigentlich auf dem Weg einen Stundenrekord gewesen. Und das sind ja alte Autos. Und hat Motoren Kapital gemacht. Und das Ding ist in Flammen gestanden.
Scheiße.
Und ich bin durch die Flammen ausgestiegen. Ist nichts passiert, aber ja, wir sind schon froh, dass wir viel feste Kleider hatten.
Gibt es eigentlich Schulung für euch Fahrer? Bevor, ja, wie verhält man sich? Wie muss man aussteigen können?
Wichtig, also man muss sicher die passende Kleidung haben mit der viel festen Unterwäsche und dem Kombi. Und das Zweite ist, dass du möglichst schnell aussteigst aus dem Auto.
Aber sagt es euch, wie das, dann das, dann das, gibt es einen Ablauf, den man muss wie verinnerlicht haben? Wie, ja.
Nein, eigentlich nicht.
Einfach raus.
So raus.
Raus.
Aber ja, wenn es ja brennt, dann gehst du in der Regel sowieso raus, oder? Der Flucht ist ja sowieso
ja,
von der Flamme.
Das Problem ist, dass mit dem Üben ist immer so eine Sache, weil es gibt sicher auch Leute, die panisch werden. Und das ist ja der grösste Fehler in dem Moment. Mhm. Ja, ich glaube, man kann sich die Situationen mental ein bisschen vorbereiten, dass man es durchgeht, wie, was, wo. Aber effektiv, wenn es dann so weit ist, ist gleich alles anders.
Hey, gibt es vielleicht noch etwas, was wir dich nicht gefragt haben, wo du das Gefühl hast, fände ich noch cool, mal zu platzieren in einem Boxcast?
Nein, ich glaube, wir haben alles gesagt. Ist das Einzige, was ist, gewiss nicht sage ich, sei man vielleicht im falschen Zeitalter geboren. Ich bin noch ein bisschen mehr Oldschool-Rennfahrer. Mhm. Ich komme ja wieder ein bisschen retour, dunkel, mit dem ganzen Oldschool-Fashion-Thema. Aber sonst, ich glaube, wir haben sehr viel geredet.
Ja.
Und sonst findet man über mich auch im Web sehr viel.
Unbedingt. Fabio Scherer, gehen googlen, gehen das große forschen. Du hast vorher von der Generationen geredet, die so ein Oldschooler bin ja ich, also der Millennial. Übrigens, ich habe nicht gewusst, wer Kontra K ist. Ich habe noch vor einem Messi gelesen und er hat ja den Song «Erfolg ist kein Glück», das passt ja unbedingt. Ich wollte es noch einspielen für all die anderen Millennials wie ich, die den eben auch nicht kennen, weil das ist einfach noch cool und ein Message vor allem ist sehr passend zum Sport.
Nicht ganz einfach, Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück.
Bist du einverstanden? Erfolg ist kein Glück. Du musst viel arbeiten dafür.
Das ist so. Ich kann sehr viel erarbeiten.
Cool. Dann ist das die Aussage vom Schluss, oder?
Ja.
Sorry.
Ah, nein, Erfolg ist kein Glück.
Erfolg ist kein Glück. Dann, danke vielmals, dass du bei uns gewesen bist, bei unserem Boxcast, Fabio Scherer, und viel Erfolg.
Danke.
Der kommt mal sicher noch und wir freuen uns, den dann dürfen zu verfolgen. Danke vielmals auch euch, die euch zugelassen haben heute bei unserer Boxcast-Folge mit einem Spezialgast. Und ja, macht's gut. Bis zur Folge Nummer 9 bald, wer weiß.
Ciao, tschüss.
Tschüss, Fabio. Bye-bye.